Ja, hallo, schönen guten Tag. Schön, dass so viele den Weg zu uns gefunden haben nach so einem langen, ereignisreichen Vosges-Tag. Ja, wir hatten ja letztes Jahr, als wir noch online zusammengekommen sind, dieses Jahr glücklicherweise mal wieder in Präsenz, das erste Mal zwei Panelrunden als neues Format und eben dieses Mal das erste Mal in Person. Wir haben wirklich eine sehr schöne Auswahl an Panelistinnen, die hier heute über das Thema sprechen wollen. Bevor ich das Thema einführe, ganz kurz, möchte ich einfach nur mal kurz auf den Kontext hinweisen. Der Kontext ist, dass ich im Vosges eine Arbeitsgruppe zu dem Thema öffentliche Verwaltung, Ausschreibung und wie kann da Open Source besser berücksichtigt werden, als es eben derzeit der Fall ist. Und letztes Jahr hatten wir eben schon eine kleine Panelrunde. Und wir hatten eigentlich einen freien Stuhl vorgesehen, falls jemand sozusagen sich noch spontan beteiligen will. Dieser leere Stuhl steht jetzt quasi sozusagen für die gesamte Gemeinschaft, sage ich mal. Ne? Wir werden so vorgehen, wir werden erstmal eine Gesprächsrunde machen, ungefähr eine halbe Stunde, und dann werden wir zu Publikumsfragen übergehen. Die Publikumsfragen könnt ihr auch online gerne schon während der Diskussionsrunde stellen über die Fragenfunktion in Venueless. Da könnt ihr auch die Fragen hochvoten. Die beiden Vertreter der Arbeitsgruppe, die den Hut aufhaben, die können mal kurz aufstehen. Genau, das ist Thorsten und Thorsten. Ich habe gestern schon spaßhaft bemerkt, es ist keine Voraussetzung, Thorsten mit Vornamen zu heißen. Also ist jeder willkommen, egal welcher Vorname. Auf jeden Fall, die werden die Fragen dann sichten und dann kommen wir eben nach unserer ersten Gesprächsrunde dann zu den Fragen, die dann vorgelesen werden, damit einfach ein bisschen mehr Publikumsinteraktion noch vorhanden ist. Genau, zum Thema öffentliche Verwaltung und freie Software. Wir hatten ja gestern schon bei der Einführung hatten wir schon zwei Vorträge, die sich dezidiert damit auseinandergesetzt haben. Ich denke, es ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, also diese Schlagworte digitale Souveränität, Public Money, Public Code. Es wird einfach immer wichtiger, dass wir in dem Bereich auch aktiv werden, dass wir vielleicht auch selbstbewusst als Community da auftreten. Und dass wir einfach Wege finden, wie diese doch sehr traditionellen Vergabeverfahren so gestaltet werden können, dass auch die Open-Source-Community davon profitieren kann und dass öffentliche Verwaltung und nur Open-Source-Community einfach auch in so eine Art Dialog treten können, um hier zu Fortschritten zu kommen. Ich möchte einfach nur mal kurz, also es soll jetzt kein Statistikabriss werden, aber vielleicht mal zwei Beispielzahlen noch mal kurz nennen, die einfach illustrieren, wie groß einfach auch dieses Volumen jetzt monetär gedacht ist. Also nach nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums geben alle Stellen, also Bund, Länder und Kommunen, pro Jahr etwa 100 Milliarden Euro für Software und Hardware aus. Das ist jetzt nicht zu ermitteln, wie groß der Softwareanteil ist, aber es zeigt einfach, wie groß dieses Volumen ist. Und auch ganz interessant, es wird teilweise schon Open Source eingesetzt. Ich meine, wir haben keinen wirklichen Überblick darüber, wie viel Open Source tatsächlich in der öffentlichen Verwaltung eingesetzt ist. Ich meine, wir diskutieren immer dann, wir lernen uns kennen, wir wissen, dass es eingesetzt wird. Es gibt eine Anfrage in Rheinland-Pfalz aus dem letzten Jahr, da wurde gesagt, dass ungefähr 20% der Anwendungen tatsächlich mit quelloffenem Code laufen. Ja. Jetzt denken natürlich alle, der hat sich ja super vorbereitet. Das ist aber gar nicht so. Die Zahlen, die ich gerade eben genannt habe, die kommen von Miriam Seifert und da sind wir schon bei der Vorstellungsrunde angelangt. Miriam Seifert arbeitete von 2016 bis 2021 als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Büroleiterin der Bundestagsabgeordneten Tabea Rössner und betreute in dieser Funktion diverse bundespolitische Digitalthemen. Seit 2022 leitet sie die politische Kommunikation der Open Source Business Alliance. In ihrer Arbeit setzte sich dafür ein, die Bedeutung von Open-Source-Software und offenen Standards für einen erfolgreichen digitalen Wandel im öffentlichen Bewusstsein zu verankern und Open-Source-Software zum Standard bei der öffentlichen Beschaffung zu machen. Ja, das ist ein schönes Ziel, da wollen wir hin. Klasse. Dann haben wir Enrico Stein. Enrico Stein, sein wissenschaftlicher Hintergrund ist die Fernerkundung. Er war zuerst tätig am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und seit 5 Jahren ist er in der Berliner Senatsverwaltung tätig und sein Arbeitsschwerpunkt ist unter anderem die GDI Berlin und dadurch hat er einen sehr guten Überblick über die Anforderungen der einzelnen Fachbereiche in den Senaten. Dann haben wir als nächstes Viktoria Böck. Sie ist Transformationsmanagerin für Verwaltungsinnovation im City Lab Berlin. Das ist Berlins öffentliches Innovationslabor. Und sie hat dadurch eine enge Zusammenarbeit mit der Berliner Verwaltung, mit der Open Source als Leitgedanke der Projekte, dem Aufbau einer Open Source Community um die Verwaltung auch herum und passt deswegen auch wunderbar in dieses Panel. Dann haben wir David Arndt. Er ist seit 2014 beim Regionalverband Ruhr tätig, der vielleicht vielen auch bekannt ist durch sein Engagement im Open Source Bereich und seit 2017 ist er dort Teamleiter für das Team Geodatentechnik im Referat Geoinformation und Raumbeobachtung und dort für die Konzeption, die Weiterentwicklung und den Betrieb der GDI auf Open-Source-Komponenten verantwortlich. Und dann haben wir zuletzt noch Christian Weidner. Er hat Wirtschaftsinformatik und digitale Transformation studiert und seit Ende 2020 ist er am Kompetenzzentrum öffentlicher IT angestellt beim Fraunhofer Focus. Er ist Mitverfasser der Studie Ein Open-Source-Ökosystem für die öffentliche Verwaltung, die skizziert, wie ein nachhaltiges Ökosystem zwischen Open-Source-Projekt, staatlicher Finanzierung und Einflussnahme sowie AkteurInnen aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft aussehen könnte. Also gewissermaßen klingt wie eine geradezu utopische Schrift, aber wenn man sie sich anschaut, dann sieht man doch, wie viele praktische Elemente da drin stecken. Also wirklich auch eine ganz klare Leseempfehlung hierzu. Ja. Wir haben also verschiedene Rollen. Ich denke grundsätzlich, also man möge, wie wir da sprechen, sind wir uns alle einig, dass Public Money, Public Code eine gute Sache ist. Wer dem widerspricht, der kann jetzt gerne aufstehen und rausgehen. Nein, aber es ist jetzt nicht so wie, bei Sabine Christiansen oder Anne Will, dass wir jetzt irgendwie auf Kontroversen aus sind. Ich denke, im Thema sind wir uns einig. Wir haben tatsächlich versucht, hier verschiedene Perspektiven zusammenzubringen. Und starten möchte ich gerne mit der Perspektive der öffentlichen Verwaltung, speziell der Berliner öffentlichen Verwaltung, da wir auch uns in Berlin befinden. Und würde dich einfach, Enrico, mal bitten, deine Erfahrungen und Herausforderungen beim Einsatz von Open-Source-Software der öffentlichen Verwaltung kurz zu berichten.
Ja, gerne. Hallo. Die beiden Vorredner haben ja schon ein bisschen was angedeutet bei unserem Vortrag. Ich weiß nicht, ob jeder dabei war. Also wir haben bei uns in der Berliner Verwaltung so eine Sonderlage. Zum Beispiel haben wir bei uns in der Landesverwaltung keine zentrale Vergabestelle. Wir machen die ganze Vergabe und die Beschaffung von Software, Hardware machen wir eigentlich quasi eigenständig, beraten die Fachbereiche und setzen dann die Verträge auf und auch quasi die ganzen Lizenzierungstypen, was zu dem Problem führt, dass wir da auch gar nicht so richtig in den Kontext sind und immer wieder Probleme haben, das richtig zu definieren. Ja, das lässt uns auf der einen Seite so ein bisschen auf freie Hand, um quasi gute Sachen auszuschreiben, aber macht das Ganze auch recht kompliziert, vor allem wenn man Entscheidungsträgerinnen hat, welche nicht wirklich die Vorteile sehen. Ja, also wir haben tatsächlich auch richtig wichtige IT-Verfahren im Einsatz, welche proprietär sind seit einigen Jahrzehnten teilweise und wo wir quasi in starker Abhängigkeit sind von Dienstleistern, was jetzt immer natürlich immer häufiger dann auffällt, okay, das ist nicht so optimal. Ja. Das ist so unsere Voraussetzung.
Ich hatte vorher schon angedeutet, du hast ja einen recht guten Überblick über die Einzelverwaltung. Also wir wollen jetzt kein Senatsblaming machen oder so, ne? Aber vielleicht so generell gesprochen, würdest du sagen, dass sich das auch stark unterscheidet zwischen den einzelnen Bereichen innerhalb der Verwaltung?
Ich kenne jetzt die zwei Häuser, SEN-UMVK und SEN-SBW. Und da ist es schon primär getrieben durch Eigeninitiative von den Kolleginnen, die dann quasi vor Ort sind in diesen Fachbereichen und entweder das pushen oder nicht. Mhm. Aber ich kann natürlich nicht für die ganze Berliner Verwaltung sprechen. Klar. Vor allem, wenn ich in die Bezirke schaue, gibt's natürlich da auch einen ziemlichen Bedarf und keine Ressourcen, die sich überhaupt mit solchen Sachen beschäftigen und dann von der Landesverwaltung Support benötigen, das aber auch nicht wirklich bekommen, weil da ebenfalls die Ressourcen nicht da sind.
Ja, ich denke, das ist ein ganz typisches Beispiel, dass oft diese Initiative auch so aus dem Mittelbau irgendwo rauskommt, ne? Also wirklich aus engagierten Leuten, die jetzt auch hier im Publikum sitzen, die einfach innerhalb der öffentlichen Verwaltung tätig sind, die gerne mehr Open Source einsetzen würden, aber halt vielleicht doch ein bisschen so auf verlorenem Posten stehen. Und da wollen wir eben heute hinkommen, ein bisschen drüber zu diskutieren, vielleicht auch Wege aufzuzeigen, wie es laufen könnte. Ja, vielen Dank. Wir springen mal in den Westen zu David Arndt ins Ruhrgebiet, tief im Westen.
Ja, unsere Erfahrungen sind eigentlich dahingehend, dass wir 2014 mit dem Geonetzwerk Metropole Ruhr gestartet haben, ein Kooperationsprojekt im Geodatenbereich mit den Katasterämtern der Region bei uns, das sind 15 Kommunen, wo wir zusammenarbeiten wollten, die natürlich alle unterschiedliche GIS-Lösungen einsetzen. Und da war die Frage, wie kriegen wir das einfach zusammen, ohne zusätzliche Lizenzkosten in den einzelnen Kommunen einfach zu schaffen. Und da war eigentlich sehr schnell der Groschen gefallen, dass wir da auf Open Source setzen müssen beim Regionalverband Ruhr, was wir dann auch gemacht haben bei unserer GDI. und das auch forciert haben. Das war natürlich erstmal für viele in den Kommunen sehr gewöhnungsbedürftig, sage ich. Aber mittlerweile ist es so, dass es vor allem im Bereich QGIS doch Früchte trägt und immer mehr Kommunen auch wechseln und die Vorteile auch sehen, dass man eine einheitliche Plattform hat und auch eine offene Plattform hat. Und setzt natürlich voraus, dass auch eine gewisse Eigeninitiative da ist in den Kommunen. Und auch wir versuchen das zu unterstützen, indem wir sagen, wir bieten Schulungen für die Kommunen an auch. Und das so ein bisschen zentralisieren und da so ein bisschen die Hemmschwelle abnehmen.
Und auf dem Weg hattet ihr da schon früh mit so Ausschreibungsproblematiken zu tun, oder?
Ja, das ist natürlich immer wieder schwierig, ne? Also gerade Open Source auszuschreiben, da sind unsere Juristen teilweise ein bisschen hakelig gewesen, aber wir haben es versucht trotzdem immer irgendwie durchzusetzen und es ging eigentlich immer ganz ganz gut durch, aber hin und wieder stößt man da doch auf Probleme und musste einfach sehr, sehr findig sein in den Ausschreibungstexten und gucken, dass man das auch wirklich vernünftig durchbekommt, ne? Und wir greifen da jetzt sehr gerne auf eine Initiative auch vom Deutschen Städtetag Digitale Souveränität zurück, wo wir sagen, okay, es wird eigentlich auch gefordert, dass wir Richtung Open Source gehen und die Bund geht ja auch Richtung Open Source und dass wir sagen, es ist eigentlich gefordert, ne?
Ja, politisch sind die Signale da auf jeden Fall vielversprechend. Natürlich, Politik ist die eine Sache, praktische Umsetzung in der Verwaltung ist natürlich nochmal eine andere. Ja, danke. Victoria, ich würde an dich übergeben. Ihr habt ja schon anmoderiert, bei dir ist vor allem auch der Brückenbau zwischen Open Source, Community und Verwaltung. Würde mich einfach mal interessieren, wie das in der praktischen Umsetzung, speziell in deiner Arbeit im City Lab, wie dort die öffentliche Verwaltung und die Open Source Community in Dialog und in Kontakt treten können.
Genau, also ich kann auf jeden Fall sagen, wir sind noch am Anfang von diesem Prozess. Wir sind wirklich dabei zu überlegen, zu erkunden, was ist dann hier möglich, welche Interesse hat dann die öffentliche Verwaltung in Kontakt mit der Community zu kommen und welches Interesse hat dann die Community an Kontakt mit der Verwaltung. Also auf der Seite von der Verwaltung erfahren wir meistens, es gibt allgemeines Interesse am Thema an Open Source, aber wie schon so angedeutet, es fehlt oft an konkretes Wissen oder Verständnis, es herrscht viel Angst. Was heißt das denn eigentlich? Heißt das denn, dass jeder, der will, kann unser Code anfassen und ändern, ohne dass wir das wissen? Und da gibt's dann schon viel so Missverständnisse von Open Source, die noch geklärt werden müssen. Aber wie gesagt, wir merken oft, dass es schon Neugier und Interesse gibt, aber die wissen dann nicht, wie die weiterkommen oder mit wem die in Kontakt kommen sollen. Auf der Seite von der Community merken wir dann auch, es gibt auf jeden Fall großes Interesse, gemeinsam mit der Verwaltung an Projekten zu arbeiten, besonders wenn diese Projekte irgendwie für die gesamte Stadt relevant sind, wenn man als Teil der Community das Gefühl hat, hier trage ich nicht was zu meiner Verwaltung, nicht nur was zu meiner Verwaltung bei, sondern wirklich zu meiner Stadt, habe ich die Möglichkeit, meiner Stadt irgendwie zu helfen oder mitzugestalten. Das heißt, es gibt auf jeden Fall Interesse, aber dann fehlt es dann die Möglichkeiten, an bedeutungsvolle Projekte zu arbeiten. Ich war dann am Montag auf der Veranstaltung Fast Backstage, das ist so eine weitere Fast-Konferenz, wo Miriam auch dabei war. Das war genau eine Frage, was wir in der Community gestellt haben. Also, was braucht ihr denn damit ihr gemeinsam an einem Open-Source-Projekt mit der Verwaltung arbeiten würden. Was viele meinten, also allgemein haben die total Lust drauf. Viele meinten, was die brauchen, ist aber so ein Zeichen von so ernsthaftes Interesse auf Seite der Verwaltung. Also, dass die wissen, okay, wenn ich mich hier jetzt einmische, aktiv werde, es wird so Früchte tragen, es wird zu irgendwas führen. Das ist nicht nur, dass die Verwaltung irgendwas herantastet und dann später sagt, wollen wir nicht veröffentlichen, wollen wir nicht weiterverfolgen, danke, aber tschüss. Also, dass die Entwicklerinnen und Contributors aus der Open-Source-Community natürlich wirklich ein Gefühl haben müssen, es gibt ein ernstes Interesse auf Seite der Verwaltung, hier was zu machen. Und dann wäre die Community eigentlich aus meiner Erfahrung, aus meinen Gesprächen mit denen, bereit, hier mitzumachen. Es fehlt dann einfach an die richtigen Möglichkeiten dafür.
Gibt es da schon irgendwie konkrete Projekte oder so, die in die Richtung gehen oder irgendwie so Ansätze, die?
Also wir haben ein Projekt, was wir gerne in diese Richtung tragen würden. Das ist eigentlich ein Projekt von unserer Open Data Informationsstelle. Also die Lise Stubert hat schon heute um 16:30 hier in diesem Saal einen Vortrag dazu gehabt. Wir haben im Rahmen von diesem ODIS-Projekt eine Visualisierung zu den Haushaltsdaten Berlin veröffentlicht. wo wir dann eigentlich ein altes Open-Source-Projekt von der Open Knowledge Foundation übernommen haben und dann weiterentwickelt haben und dann nochmal veröffentlicht haben. Und das ist jetzt in einem öffentlichen Repository auf GitHub unter github.com/Berlin, also auf dieser Berlin-Seite, was wir eigentlich besitzen gerade. Und da ist unsere Vision zum Beispiel, dass es ein super Projekt wäre, wo wir dann die Community engagieren können, weil das ist genauso ein Projekt, was eigentlich für von gesamtstädtischer Relevanz ist. Also nicht nur Berlin hat einen Haushalt, sondern wie können wir dann diese Haushalts Daten zugänglich für die gesamte Stadt machen, dass sie nicht nur eine Excel-Tabelle mit irgendwie 40.000 Zeilen sind, sondern dass es wirklich eine interaktive Visualisierung ist. Und wir arbeiten jetzt daran, am Beispiel von diesem Repository zu sehen, wie können wir dann die Community hier engagieren. Aber dafür müssen wir dann auch sichern, dass die Verwaltung, also die Senatsverwaltung für Finanzen, auch mitmachen will und Lust hat, mit den Entwicklerinnen aus der Community gemeinsam zu arbeiten, Dialog zu kommen. Wir planen zum Beispiel am 18. April kann ich schon ankündigen, ein Developers Meetup bei uns in City Lab, wo wir dann weiter dieses Thema Brücke zwischen Verwaltung und Community thematisieren werden. Also falls jemand Interesse hat, City Lab, 18. April, schau auf unsere Webseite, es wird gleich was dazu geben.
Ja, fantastisch, vielen Dank. Also spannend auch so dieser Gedanke, also freie Open Source Software auch als partizipatives Element sozusagen innerhalb der öffentlichen Verwaltung da zu betrachten. Miriam, ich würde an dich übergeben wollen. Du bist ja von der Open Source Business Alliance. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kannte das vorher nicht. Also habe das erste Mal davon gehört. Habe mir gedacht, das ist ja super. Also das ist einfach mal.
Ist auch
mal,
super.
Ja, weil nein, weil ich meine, wesentlicher Teil der Sache ist ja Lobby, ne? Und Open Source sagt man hat keine Lobby. Offenbar hat Open Source jetzt doch eine Lobby. Das ist fantastisch. Vielen Dank dafür. Wir haben ein kurzes Vorgespräch gemacht und da kam eben auch die Sprache darauf über den Beratungsprozess von der OSPA und dem BMI. Und da wäre ich einfach dankbar, wenn du kurz dazu was sagen könntest.
Ja, sehr gerne. Für den Fall, dass es anderen Leuten im Publikum auch so geht wie dir, sage ich nochmal ganz kurz zwei Sätze zur Open Source Business Alliance. Es gibt uns schon seit 11 Jahren. Wir sind aus zwei anderen Open Source Linux Verbänden zusammengeschlossen worden und wir vertreten im Moment etwas über 200 Mitglieder. Wir sind ein Wirtschaftsverband, also bei uns sind vor allem Unternehmen mit Mitglied, die Open-Source-Software entwickeln und verkaufen und entsprechende Dienstleistungen. Da sind einige ganz große Unternehmen dabei, wie Red Hat und SUSE und Nextcloud und auch die Telekom. Aber der größte Teil sind eher so kleine und mittelständische Unternehmen, die Open-Source-Software herstellen und vor allem auch an die öffentliche Verwaltung verkaufen. Es sind aber auch noch ganz viele andere Organisationen bei uns Mitglied, unter anderem Kommunen, Städte, die Senatsverwaltung für Inneres und Digitalisierung aus Berlin. Foskis ist bei uns Mitglied, einige Universitäten wie die Humboldt-Universität, genau, also Straußbuntes könnte man sagen. Also viele Leute, die sich gemeinsam für Open Source einsetzen wollen, finden sich bei uns zusammen und als Verband machen wir, wie du schon gesagt hast, politische Interessenvertretung. Und das bedeutet im Wesentlichen, dass wir für Open Source und digitale Souveränität werben, dass wir mit Politik und Verwaltung sprechen, dass wir ganz häufig auch nochmal beim Urschleim anfangen und nochmal den Zusammenhang von Open Source und digitaler Souveränität erklären, ganz viele Missverständnisse von Open Source nochmal aufrollen und aufarbeiten und dass wir ganz häufig zum Beispiel aktuelle Gesetzesvorhaben kommentieren und sagen, hier, hey, schöne Gesetzesinitiative habt ihr da. Erinnert ihr euch noch, dass ihr im Koalitionsvertrag der Bundesregierung geschrieben habt, dass ihr Open Source stärken wollt? Wenn ihr das ernst meint, dann müsstet ihr bei dieser oder dieser oder dieser Initiative jetzt aber Open Source ganz stark berücksichtigen. Und das ist was, was wir als Verband zum Beispiel machen. Und das geht auch so ein bisschen auf das ein, was Enrico vorhin gesagt hat, dass eben manchmal noch so die tiefe innere Motivation und Überzeugung bei den Entscheidungsträgern oder Entscheidungsträgerinnen fehlt. Und das ist eine Sache, wo wir ganz stark dran arbeiten, eben diese Überzeugungsarbeit zu leisten. Wir arbeiten da vor allem auf der Bundesebene, aber auch teilweise eben auf der Länderebene. Und wir entwickeln aber auch ganz viel eigene Vorschläge und Ideen. Das geht jetzt auf das ein, was du gesagt hast, und geben Impulse an Politik und Verwaltung. Also eine Idee, die zum Beispiel letztes Jahr praktisch an den Start gegangen ist, ist das Open Code, das Open Source Code Repository der Bundesverwaltung. Das ist eine Idee, die tatsächlich aus der Open Source Business Alliance entstanden ist. Das ist ein Code Repository, wo öffentliche Verwaltungen, die schon irgendeine Lösung mit Open Source entwickelt haben, das ablegen können, sodass andere Verwaltungen das sehen, nehmen und bei sich im Prinzip auch installieren und betreiben oder anpassen können. So ähnlich wie dieses Beispiel, was wir vorhin schon mal hatten, Gieß den Kiez, was in Berlin entwickelt wurde und Leipzig hat gesagt, oh cool, das wollen wir auch und haben gesagt, zack, das nehmen wir, hier machen das gleiche in grün und das Open Code Repository ist eben ein spezielles Repository für die Verwaltung. Und am Ende des Tages sind wir einfach auch Übersetzer. Ich glaube, ganz ähnlich wie das das, was ihr macht, Victoria, dass wir einfach so ein bisschen der öffentlichen Verwaltung immer wieder erklären, wie funktionieren Open-Source-Business-Modelle, wie funktionieren die Lizenzen. Wir versuchen da, die Angst zu nehmen. Aber wir versuchen auch andersrum, den Open-Source-Unternehmen oder den Entwicklern zu erklären, wie die Verwaltung tickt. Weil da muss einfach eine Brücke dazwischen geschlagen werden, damit die beiden Seiten zusammenkommen. Und mein Kollege Klaus, der da sitzt, kann es einmal kurz winken, der hat gestern einen Vortrag gehalten zu dem Thema, wo er auch in seiner Präsentation ein paar konkrete Beispiele gegeben hat. Sowohl für die Verwaltung als auch für die Open-Source-Entwickler, wie man da vielleicht am besten zusammenkommen kann. Ein allerletzter Punkt, sorry. Du hattest gesagt, weil das ja in der Praxis manchmal auch wirklich schwierig ist, wie kriegt man das jetzt genau hin mit so einer Ausschreibung und dass ihr da auch vom KGST was verwendet. Wir haben auch eine Handreichung gemacht, EVBIT-Ausschreibung mit Open Source schon vor ein paar Jahren, mit konkreten Ratschlägen, wie man das hinkriegt. Also wenn man eine Verwaltung ist oder ein Open Source Unternehmen und so ein bisschen in diesem Ausschreibungsdschungel verloren ist und sich fragt, warum das mit Open Source nicht funktioniert, dann kann diese Handreichung da Hilfestellung leisten.
Ja, ich wünschte, ich hätte die Handreichung schon irgendwie vorletztes Jahr gehabt, als ich auch mal das erste Mal in Kontakt mit dem EVBIT getreten bin. Wer es nicht kennt, das ist das zentrale Dokument für öffentliche Vergaben in Deutschland und wirklich eine Wissenschaft für sich. Und ich glaube, da wirklich eine Handreichung zu geben, ist enorm wertvoll. Und ich denke, wir werden es auch gleich nochmal in den Chat dann nochmal posten, im Nachgang zumindest, dass jeder das dann auch nochmal finden wird. Sehr schön. Würde ich an Christian nochmal weitergeben, dass wir alle mal durch haben. Ich gehe nochmal zurück auf die Studie, die ich schon eingangs erwähnt habe. Da steht ja dieses Bild drin, sozusagen, dass die Open Source, dass die Verwaltung sich ein bisschen von dieser NEMA-Qualität wegentwickeln soll, weil häufig ist es ja so, dass die Verwaltung tatsächlich sagt, jetzt nehmen wir die Open Source Software und vielleicht auch aktives Mitglied innerhalb der Community werden kann. Und da wollte ich einfach mal fragen, wie könnte so eine Zusammenarbeit aussehen? Was sind da Gedanken?
Genau, wir haben jetzt schon die verschiedensten Perspektiven gehört, die verschiedensten Rollen. Auch da gibt es eigentlich im Grunde einen Dschungel, ein ganzes Netzwerk an Rollen, an Akteurinnen, an auch Beziehungen untereinander. Wir haben in unserer Studie erstmal geschaut, wen gibt's da eigentlich? Also wie entsteht eigentlich Open Source Software und wer ist eigentlich in diesem ganzen Netzwerk so daran beteiligt? Und mit welchen Rollen müsste eigentlich die öffentliche Verwaltung jetzt an die Community herantreten? Und eben auch gleichzeitig die Wirtschaft, die dann sozusagen verschiedene Dienstleister ja irgendwie anbietet oder die verschiedene Dienstleistungen anbietet. Gerade eben schon im Vortrag von den Senatsverwaltungen wurde ja auch schon gesagt, Zertifizierungen können Thema sein. Und so müsste es theoretisch, so müsste es eigentlich der Fall sein, dass die Verwaltung direkt... Moment, jetzt habe ich ein kurzes Blackout. genau, die Verwaltung, so haben wir unsere Studie auch geschrieben, soll ja mit den verschiedenen Entscheidungsträgern zusammenarbeiten. Entschuldigung, ich sitze heute das erste Mal auf einem Podium, deswegen ist es für mich erstmal ganz neu. Und jetzt bin ich da gelandet, wo man manchmal landet, in so einem fetten Blackout. Aber wir haben im Grunde, weil eben Entscheidungsträgerinnen genau das gleiche Problem haben wie wir, dass wir nicht wissen, wo... Entschuldigung, es tut mir total leid. Auf der wissenschaftlichen Konferenz.
Audio Blackout? Nee, ich bin noch zu hören, oder? Gut, ja, das ist ein bisschen schwer irgendwie. Meine innere Stimme ist lauter als irgendwie das Mikro, habe ich den Eindruck. aber wie gesagt, also die Studie kann ich auch wirklich nur empfehlen. Und ich glaube auch, vielleicht sollten wir auch gar nicht so das Ganze so getrennt betrachten. Hier so die Verwaltung, hier die Open-Source-Community. Ich meine, wir haben ja wahnsinnig viel Brücken, ne? Und es sitzen ja hier auch mehrere Dutzend Brücken sozusagen hier. Vielleicht sollten wir uns alle einfach auch nochmal dem bewusst sein, dass wir sozusagen auch in die Verwaltung da irgendwo hineinwirken können. Und klar, Verwaltung ist ein spezifisches, bürokratisches Konstrukt. Ich persönlich bin auch Teil der Verwaltung irgendwie, das erinnere ich mich manchmal auch dran. Aber auch innerhalb dessen kann man eben auch sozusagen diese individuelle Lobbyarbeit machen. Ich denke, das ist auch ganz wesentlich, dass man vielleicht so von der, ja, von persönlichen Erfahrungen dann auch ausgeht und das dann in die Verwaltung trägt und dann, dass es dann auch langsam zu so einem Bewusstseinswandel dann auch führen kann. Ich würde nochmal an dich nochmal zurückgeben, Miriam. Mich würde interessieren, wie kann man denn so Best-Practice-Beispiele, also wenn jetzt mal so ein Beispiel da ist, hier hat es doch super funktioniert, hätte die öffentliche Verwaltung Bedarf gehabt, hat den klar an die Community oder an bestimmte vielleicht auch Firmen herangetragen und wirklich zu einer partnerschaftlichen Entwicklung, die wirklich dann die Codebasis verbessert hat. Also dieses Visionäre, was eben auch in dieser Studie drinsteckt, wo wir hinwollen. Ne? Also diesen quasi ein bisschen fast schon utopischen Ort. Also wie könnte da die OSPA auch aktiv werden, um diese Best-Practice-Beispiele in Lobbyarbeit umzusetzen?
Wir machen das ja schon ganz viel und ich bin immer mega dankbar für so Best-Practice-Beispiele. Also wenn wirklich auch Leute aus dem Publikum irgendwas haben, meldet euch sehr gerne. Sowas können wir extrem gut gebrauchen in dieser Interessenvertretung insgesamt für mehr Open Source in der Verwaltung. Zum Beispiel, ich habe ja dieses Beispiel Gieß den Kiez, ne? Es ist kein Zufall, dass das immer wieder zitiert wird. Also in dem Vortrag vorhin von mir, ich bringe das auch ständig als Beispiel, weil das eben genau zeigt, wie es funktionieren soll. Eine Verwaltung entwickelt was, veröffentlicht den Source Code und eine andere Stadt in Deutschland sagt, oh super, das müssen wir nicht from scratch nochmal entwickeln, wir müssen nicht das gleiche Geld nochmal ausgeben, nicht nochmal die gleichen Personenstunden investieren, sondern wir nehmen das und wir betreiben das bei uns selber. Und das kann man auf so einem ganz kleinen Niveau machen, also Gieß den Kiez ist jetzt ein relativ kleines Projekt, aber bei den ganzen, es gibt ja ganz große Verwaltungsdienstleistungen, vorhin in einem Vortrag kam auch schon das Online-Zugangsgesetz zur Sprache, da gibt es ganz, ganz große Projekte, wo man das im Prinzip ganz genauso machen kann. Also zum Beispiel in Rheinland-Pfalz, was du vorhin erwähnt hattest, die haben, glaube ich, in ihrer Finanzverwaltung auch irgendwie eine Softwarelösung mit Open Source entwickelt. Und alle Bundesländer und Kommunen brauchen so eine Lösung, ne? Und wenn das Open Source ist, ist das total super, wenn die das nehmen können. Und in meiner Arbeit, wenn ich zum Beispiel mit PolitikerInnen und mit Menschen aus der Verwaltung spreche, ich brauche solche konkreten Beispiele. Weil irgendwie immer nur abstrakt zu sagen, ja, Open Source ist super und das ist total toll für die digitale Souveränität und dann seid ihr unabhängig. Das verfängt nicht so stark, wie wenn ich was Konkretes sagen kann. Und ein anderes Beispiel, also man ist ja dann immer mit so ganz vielen Vorurteilen und Mythen konfrontiert. Also den ganzen Tag höre ich immer so Sachen, wie geht das überhaupt mit Open Source? Skaliert das? Gibt es da überhaupt Anbieter? Ganz häufig kommt dann, ist das überhaupt sicher? Alle können in den Quellcode gucken. Und ein Beispiel, was ich da gerne bringe, ist die Bundeswehr. Die deutsche Bundeswehr hat einen Bundeswehr-Messenger entwickelt mit Open Source auf der Basis eines Matrix-Protokolls. Und das ist ein sehr konkretes Open-Source-Beispiel, was ich dann Leuten vor den Latz knallen kann, die Angst haben, ob Open-Source eigentlich sicher ist. Also wenn die deutsche Bundeswehr das verwendet, die werden sich ja vielleicht ein oder zwei Gedanken darüber gemacht haben. Also deswegen Best-Practice-Beispiele immer gerne zu uns und wir verbreiten und tröten das dann in die Welt hinaus und erzählen das in allen Gesprächen in unserer Lobbyarbeit.
Ja, ganz toller Punkt, weil wir wollen ja auch gerade hier zusammensitzen und eben nicht lamentieren darüber, wie schlimm alles ist, sondern wirklich auch schauen, wie kommen wir vorwärts, wie schaffen wir es, unser gemeinsames Anliegen einfach auch da voranzubringen. Ich denke, das sind wirklich diese Best-Practice-Beispiele wahnsinnig hilfreich. Und wenn man sich überlegt, wie viel mittlerweile auch digital abläuft, wie viel Potenzial darin steckt. Also ich persönlich bin Historiker, ich war viel in Archiven und ich kenne ganz kuriose proprietäre Softwarelösungen, die nicht nötig wären, weil eigentlich ist das immer derselbe Bedarf. Es sind einfach Akten, die verzeichnet werden müssen. Also das ist klassischer Anwendungsfall für Open Source. Ne? Und da könnte, glaube ich, jeder von uns 5000 verschiedene Sachen. Jetzt klingelt tatsächlich mal ein Handy. Kann das mal jemand ausmachen? Ich habe irgendwie einen Wecker. Ich muss jetzt weg. Ne? Also war toll hier, aber genau. Ja, genau. Entschuldigung dafür. Ja, ich würde nochmal sozusagen den Bogen zurückspannen. Und da wir vorher hier in Berlin angefangen haben, dann in den Westen gesprungen sind, würde ich einfach nochmal vielleicht dich nochmal um so ein, kurzes Statement einfach bitten. Das ist jetzt gar keine konkrete Frage, ne? Das ist irgendwie Quatsch. Aber dir fällt sicher was ein, David. Ich übergebe es einfach mal in den Ball.
Mir fällt sicher was ein, genau. Also nochmal da zurück. Beispiele, Best-Practice-Beispiele haben wir sicher im Ruhrgebiet, weil wir da auch sehr viel eben auch zentral entwickeln und das eigentlich in der Region ausrollen und auch mandantenfähig machen und teilweise dann auch als Dienstleister agieren, sodass die Kommunen eigentlich da auch sehr einfach einsteigen können und sehr auf einem sehr niedrigen Level. Das denke ich mal ist ganz gut. Wir haben sehr positive Erfahrungen gemacht mit dem Einsatz von Open Source, nämlich gerade in der Flexibilität, was es geht und auch der Weiterentwicklung und Anpassung im eigenen Haus geht sehr viel einfacher, als wenn ich proprietäre Software einsetze.
Also auch ein interessanter Ansatz, dass ihr sozusagen diese koordinierende Funktion sozusagen für die Kommunen auch übernehmt, dass irgendwo sozusagen die Kommunen nicht auf sich selbst zurückfallen, ne, sondern wissen, okay, da ist jetzt ein zentraler Ansprechpartner. Ne, also das ist vielleicht auch tatsächlich ein Modell, das auch in anderen Ländern ganz gut funktionieren könnte, ne, also jetzt abseits sozusagen des Regionalverbandes. Ich würde jetzt nochmal kurz den allerletzten Statement nochmal nach Berlin zurückgeben. Vielleicht gibt es ja nochmal irgendwie ein Best Practice, das du kurz mitteilen willst. Wenn nicht, dann gehen wir direkt zu den Fragen über. Das ist auch genauso gut. Bitte.
Wir hatten ja schon einige Beispiele genannt, für, was gut läuft oder was wir gut aufgesetzt haben. Ich finde es auch wichtig, dass wir Leuchttürme haben. Also wir brauchen wirklich was zum Zeigen. Mhm. Wir brauchen Schlüsselpositionen, die mit Personen irgendwie besetzt werden, die eben auch richtig Bock drauf haben, ne, und dann irgendwie was da pushen können. Ja. Und wir brauchen eben auch die Fähigkeiten und die Kompetenzen dazu, also auch Ressourcen an Personen, ne? Und nicht einfach nur irgendwelche Leitbilder, die kreiert werden und vom CDU gesprochen werden, sondern die auch wirklich unterfüttert werden mit einer Stelle oder einer Kompetenzstelle, die das dann auch pflegt und die das auch kontrollieren kann und die den Leuten zur Seite steht. Ja, ja. Das ist vor allem in Berlin eines der Hauptprobleme, dass wir das nicht haben.
Ja, ja, sehr schön. Erstmal vielen Dank für diese erste Runde. Ich hatte ja schon angekündigt, wir wollen jetzt ein bisschen in die Fragen reingehen. Wir haben ja, vielleicht sind auch schon Fragen über den Chat reingekommen. Natürlich darf auch jeder hier im Plenum auch nachher nochmal eine Frage stellen, falls jetzt jemand irgendwie noch... Aber wir würden jetzt erstmal mit den Fragen in Venueless definitiv anfangen. Bitte.
Genau, keine konkrete Frage, die über die Fragen kam, sondern wirklich eine Anmerkung oder ein Hinweis aus dem Chat. Und das passt doch ganz gut zu der Diskussion, die sich jetzt gerade entwickelt hat. Ihr habt jetzt über Best-Practice-Beispiele gesprochen und die Foskis zeigt regelmäßig Best-Practice-Beispiele. Mhm. Und Victoria, du hast ja auch ganz wunderbar aufgezeigt, was es an Best-Practice-Beispielen so gibt und wie die dargestellt werden können. Miriam, du hast dargestellt, wie wichtig Best-Practice-Beispiele als Vorführobjekt eben gerade auch in der Kommunikation mit Verwaltung und in der Politik wichtig sind. Und trotzdem kommt immer wieder die Frage, hier im Chat jetzt auch wieder, kam die Frage, dass man gerne von Erfahrungen aus anderen Verwaltungen profitieren möchte, die bereits FOS-Projekte ausgeschrieben haben. Und für mich stellt sich da so ein bisschen darauf aufbauend die Frage, sind denn eigentlich auch die richtigen Informationen bei den Best Practice Beispielen vorhanden und nutzen wir die richtigen Plattformen, ne? Also vielleicht reicht es ja nicht, wenn wir halt irgendwo einen Katalog haben mit schönen bunten Bildern und einen schönen Artikel, sondern vielleicht muss man noch mehr mitliefern und ich weiß nicht so richtig, was brauchen die Anwender in der Verwaltung als Best Practice Beispiel, um das dann auch wirklich umzusetzen. Das wäre jetzt so das, was ich hier so mit rausnehmen würde aus dem, was an Bedarf gerade da ist.
Hat da jemand spontanen Gedanken dazu?
Ja, gerne. Ich fange einfach mal an, ihr habt bestimmt auch aus euren Perspektiven noch gute Punkte dazu. Genau, das Best-Practice-Beispiel, das ist jetzt erstmal nur so shiny, wenn ich zum Beispiel mit Politik und Verwaltung spreche. Aber klar, wenn eine Verwaltung wirklich auch von der anderen lernen will, dann kommt es ja immer darauf an, also die haben ja teilweise unterschiedliche Rahmenbedingungen, ne? Also einige Bundesländer oder Kommunen haben zum Beispiel eigene IT-Dienstleister, die für sie sich ganz viel um die Ausschreibung kümmern. Dann muss die einzelne Fachverwaltung sich darüber nicht mehr den Kopf zerbrechen. In anderen Kommunen, die sind vielleicht irgendwie kleiner, haben diesen IT-Dienstleister nicht. Da muss jemand, das ist so ein Beispiel, mit dem wir immer konfrontiert werden. Da gibt es eine Person, stellen wir uns mal eine Beamtin vor und die muss an einem Vormittag so zwischen, ich sag mal, 9 und 11 100 Kloschüsseln, 3000 Bleistifte und dann noch eine E-Mail-Software beschaffen. Und da fehlt dann ganz häufig einfach die Erfahrung und die Kompetenz, wie das genau funktioniert. Da greift dann möglicherweise, wenn sie davon wüsste, greifen dann vielleicht so Handreichungen, wie man Open Source beschaffen kann. Man muss aber auch überhaupt erstmal wissen, dass Open Source eine Option ist, was es alles gibt. Also man braucht Kompetenzen. Und ich glaube, was da sehr hilfreich ist, sind eben zum Beispiel Open Source Program Offices oder einfach Stellen, an die sich die Verwaltung wenden kann, wo genau diese Kompetenzen gebündelt werden und diese Fragen beantwortet werden können. Also in Berlin, ich weiß nicht, ob das ITDZ, also die wollen ja ein Open Source Kompetenzzentrum aufbauen. Das ist sozusagen im Plan. Auf Bundesebene wäre das Zentrum für digitale Souveränität, was genau diese Funktion erfüllen soll, dass Verwaltungen, Bund, Länder und Kommunen, die Open Source beschaffen wollen, aber an irgendeiner Stelle, wo der Schuh noch drückt, egal was das ist, sich da hinwenden können und sagen können, wir wissen nicht, was wir in die Leistungsbeschreibung schreiben sollen. Geht das überhaupt? Dürfen wir sagen, wir wollen jetzt hier nur Open Source oder wir wollen vorrangig Open Source? Welche Lizenzen sind eigentlich in Ordnung? Wir haben hier Angebote, aber wir wissen nicht, wie wir die vergleichen können. Was ist jetzt wirklich besser für die digitale Souveränität? Also da braucht man, glaube ich, noch so ein Beratungsangebot für die Verwaltung, um den noch stärker unter die Arme zu greifen. Das wäre so ein Punkt aus einem riesigen Spektrum.
Victoria, hat er sich noch gemeldet?
Ja, dann sage ich kurz auch noch mal was dazu. Ich bin mit zurück. In unserer Studie haben wir auch von einem FOSS-Gov-Verzeichnis geredet. Jetzt gibt es die Open-Code-Plattform, die du auch schon, Miriam, kurz erwähnt hattest. Und wir sehen auch irgendwo da eine ganz zentrale und entscheidende Stelle, dass eben über so eine Plattform auch eine grundsätzliche Legitimität geschaffen werden kann, indem zum Beispiel auch Behörden, Kommunen eben reinschreiben, dass wir diese oder jene Software nutzen. Und in Italien gibt es schon mittlerweile so Public-Code-YAML-Dateien, die an Software, wolltest du dazu was sagen, sorry, die an Public-Code-YAML-Dateien, die an Software dranhängen in den jeweiligen Repositories. Und das könnte zum Beispiel schon ein Indikator sein, dass es sozusagen eine, in Anführungszeichen, Zertifizierung gibt für diese Software und dementsprechend natürlich auch eine grundsätzliche Legitimität da eben geschaffen wird. In dem Vortrag von den Senatsverwaltungen wurde ja auch von so einem Art Akzeptanzmanagement geredet. Das kann eben so eine Open-Code-Plattform leisten, das kann eben auch die Kompetenzzentren dann leisten, ob auf Landes- oder auf Bundesebene.
Ich würde auf jeden Fall, also ich würde alles zustimmen, was du gerade sagst. Ich habe auch direkt an die Studie gedacht und einige von diesen Stellen, die erwähnt werden. Aber auf jeden Fall dann auch, dass diese Expertise in der Verwaltung selbst existieren muss oder in einer Beratungsstelle, was sehr eng mit der Verwaltung arbeitet. Also dieses Problem mit Beispielen kennen wir ganz gut aus unserer Arbeit in der Technologiestiftung, City Lab Berlin, also auch in unserer Open Data Arbeit. Also wir arbeiten dann auch viel mit Beispielen, aber wissen auch, dass die wirken nur bedingt. Also dass die Verwaltung diese Beispiele sieht, denkt, okay, das ist richtig cool. Was mache ich mit meinen Daten? Also okay, wie veröffentliche ich Daten? Also wie kann ich denn wissen, dass die Maschinen lesbar sind? Also wie geht das überhaupt? Also diese Brücke zu bauen zwischen du Verwaltung und diese Beispiele, das ist genau die Herausforderung. Und das ist ein bisschen dann die Rolle, die wir dann auch in CityLab versuchen zu spielen für die Berliner Verwaltung. Eine beratende Stelle für Fragen zu Open Source zu sein, aber wir sind nur ein City Lab von was 30 Personen. Das ITDZ wäre eigentlich eine viel logischere Stelle für die Gesamtverwaltung. Also wir können ja nicht alle Senatsverwaltungen, alle Bezirksämter und sowas beraten. Also wir brauchen dann wirklich diese Stellen, die helfen der Verwaltung, ihre Ist-Zustand so zu bringen, dass die dann auch in der Lage sind, Open Source vernünftig zu beschaffen, zu verwenden und dann auch zu verstehen. Ist es für mich dann auch kein Wunder, dass die Verwaltung das nicht von allein kann, weil meiner Erfahrung nach sind viele in der Verwaltung sehr überlastet. Also die können nur so viel an einem Tag, können nur so viel Zusatzwissen zu sich sammeln und sowas. Also die brauchen diese Hilfe, diese Unterstützung. Es ist für mich gar nicht realistisch zu erwarten, dass sie das alles von sich allein machen können. Das heißt, wir müssen dann mehr investieren in diese hilfenden Ressourcen.
Ja. Nee, ich denke auch so, diese zentralen Anlaufstellen sind einfach ein ganz wesentlicher Übersetzer dann auch. Und das ist dann natürlich die Frage, inwieweit ist das dann beim Bund angesiedelt oder dann bei den Ländern, muss sozusagen jetzt jeder sozusagen seine eigene Anlaufstelle schaffen oder schafft man da irgendwie auch Synergien? Da spielt natürlich dann auch wieder der Föderalismus rein, aber genau. Aber ich denke, wenn diese Stellen geschaffen werden, das wäre schon ein enormer Mehrwert, dass einfach wirklich eine Rückversicherung auch für die einzelnen Verwaltungen dann da ist. Ja, genau. Also, bitte.
Open Code ist natürlich schon mal sehr gut, weil das wirklich die Legitimität auch dann darstellt. Hier kann ich mir Software wirklich gut runterladen und es ist sicher. Das zweite Problem, was oft bei Open Source Software ist, in der Ausschreibung, auch in der Leistungsbeschreibung ist, dass ich mir selber Gedanken machen muss, was will ich überhaupt haben. Bei proprietärer Software ist es eher umgekehrt. Da kommt ein Anbieter auf mich zu mit einem Hochglanzheftchen und sagt, hier, das kann meine Software und das brauchst du. Und das ist so ein bisschen umgedreht, ne? Und das ist das eine ist natürlich ein bisschen einfacher, wenn mir mein Dienstleister sagt, was ich brauche und ich mir keine Gedanken selber machen muss. Und da ist oftmals auch ein Problem im Denken der Leute, dass man denen das beibringen muss, sondern erstmal sagen muss, hey, ihr müsst erstmal denken, was braucht ihr überhaupt, um eure Arbeit zu machen? Und dann können wir daraus eine Leistungsbeschreibung machen und was ausschreiben. Und dann kriegt ihr auch das, was ihr braucht. Und das ist so ein Umschalten im Denken, wie beschaffe ich Software?
Das stimmt total. Also es gibt ganz viele Stellen, wo es hakt. Und das ist auf jeden Fall eine davon, die Leistungsbeschreibung. Weil ganz häufig da jemand sitzt, der dann sagt, okay, ich brauche eine Software, sagen wir mal irgendwie Videokonferenzsoftware, und dann stellt sich die Person das vor, was sie schon kennt, und dann ist es kein Zufall, dass die Leistungsbeschreibung zufällig sich so liest und man die liest und sieht, die Person hat an Microsoft Teams gedacht, weil das ist das, was sie kennt so, und dann ist das eben nicht neutral und allgemein beschrieben. Ja, wir brauchen irgendeine Videokonferenzsoftware und die soll vielleicht dieses oder jenes können, und dann können ganz viele verschiedene Anbieter, proprietär oder Open Source, sich das angucken und sagen, oh ja, ich könnte mich darauf bewerben, weil meine Lösung kann das, was da drin steht. Ja, am Ende passt das zufällig nur auf Teams. So, das ist einer von ganz, ganz vielen Stellen, wo wir auf jeden Fall ansetzen müssen, ja.
Ja, gerne, klar. Also.
Weil ja dieses Leistungsbeschreibung-Problematik, damit beschäftigen wir uns auch viel im City Lab, und das ist ein Grund, warum wir so stark diese prototypische Ansatz befürworten bei uns. Ich finde es dann interessant, diese Panel-Diskussion, also wir reden viel darüber, also wie kann man Open Source beschaffen, was natürlich eine Thematik bei uns ist, aber auch im City Lab haben wir den Ansatz, wir nutzen Open Source, um später diese Beschaffungsprozess leichter zu machen, im Sinne von, dass wir gemeinsam mit der Verwaltung Open Source Prototypen entwickeln, damit die so erste Erfahrungen mit potenziellen Lösungen sammeln können, und dann wissen die besser für eine Leistungsbeschreibung, okay, jetzt haben wir das einmal prototypisch getestet, dann können wir sagen, wir wollen das, nicht das, es sollte diese Features haben, sollte ungefähr so funktionieren, und dann, wenn man dann Quellcode auch daneben hat, dann ist das irgendwas, was man einem Dienstleister später geben kann, womit die dann direkt anfangen können, später weiter daran zu arbeiten, statt immer von Null anzufangen. Oder mindestens hat dann der Dienstleister eine klare Vorstellung, was gewollt und gewünscht ist. Und klar ist nicht jede Verwaltung in der Lage, so eigene digitale Prototypen umzusetzen. Also nicht jede Verwaltung hat ein City Lab. Aber Prototyping muss dann nicht immer heißen, dass du direkt was entwickelst. Also digital ist es, kann auch, es gibt andere Wege zu Prototyping zu machen. Und dann ist es auch ein Weg, eine Leistungsbeschreibung später besser zu erfassen, dass man zuerst besser versteht, was wollen wir und was würde dann funktionieren für unser Problem.
Genau, man muss ja nicht programmieren können davon. Da reicht ja de facto ein Whiteboard irgendwie und 5 Leute, die sich fachlich mit der Materie auskennen und die einfach mal rumspinnen einfach. Ne? Und ich meine, das ist gerade, also finde ich ein super Ansatz, weil das letztendlich ja sozusagen diesen emanzipatorischen Charakter einfach auch von Open Source irgendwie in den Vordergrund stellt. Und ich glaube, das ist auch ein Lernprozess, ne? Weil, wie du schon vorher sagtest, ne? Klar, es kommt niemand her und sagt mir hier, das ist das, was du willst, ne? Sondern ich frage mich, was will ich, ne? Also, ne, Open Source ist der Heraustritt des Nutzers aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit, um mit Kant zu sprechen. danke. Ja, habe ich schon länger im Köcher. Ja, ich schau mal auf die Uhr. Wir sind jetzt bei 30 Minuten. Wann ist nochmal unser Ende? Haben wir eine Frage aus Sven Jules oder hier im Raum bekommen? Schön. Bitte.
Genau, also wir haben noch eine Frage, die würde ich gerne auch wortwörtlich so vortragen. Mhm. Passt ja auch sehr gut zu dem, was jetzt gerade diskutiert wurde, nämlich auf welcher Ebene man was am besten anbringt und ansetzt. Und zwar bei bundesweiten Problemstellungen wird der Föderalismus irgendwie immer zu einem Problem. Thema Klimawende. Immer wieder hören wir, dass eine Modernisierung in bestimmten Bereichen politisch schwierig ist. Was ist aus eurer Sicht eine gute Möglichkeit, Wissen und Investitionen zu teilen und Problemstellungen länderübergreifend zu bündeln? Kann Open Source da eine Brücke zwischen den Ländern schlagen?
Genau, also zuerst mal möchte ich, weil Föderalismus ist eben einfach irgendwie drauf rumzuhacken, ne? Föderalismus hat aber auch seine Kehrseite, ne? Also bevor gesagt hast, hier Foscis Best Practice, ne? Wenn wir zum Beispiel jetzt ans Masterportal denken, was ja mittlerweile auch so, ich will jetzt keine spezielle Werbung machen, ne? Aber das kam aus Hamburg und kriegt jetzt immer mehr sozusagen nochmal Nutzer in anderen Bundesgebieten, breitet sich so ein bisschen langsam aus. Das wäre jetzt in einem zentralistischen System nicht unbedingt so passiert. Da hätte jetzt vielleicht nicht unbedingt die Pariser Verwaltung gesagt, so, wir machen jetzt hier ein neues Open Source System, sondern da wäre vielleicht dann tatsächlich so ein Single Point of Interest für die Lobbygruppen gewesen, die gesagt hätten, nee, braucht unbedingt ARCUS, dieser ganze Open-Source-Schrott funktioniert nicht. Ne? Das kam dann eben aus der Senatsverwaltung heraus und hat sich dann tatsächlich nochmal so ausgebreitet. Also deswegen würde ich mal generell auch mal dazu raten, also ich kenne die Probleme des Föderalismus auch, die kennen wir alle, es kann aber auch eine positive Kehrseite haben. Aber ich würde gerne ans Panel übergeben, ob jemand noch Gedanken zu dem Thema hat.
Ja, du hattest das Masterportal ja angebracht. Also das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Da war ich auch relativ früh mit dabei, das über eine Arbeitsgruppe im Städtetag Open Source GIS. Und daraus hat sich das so ein bisschen so ein Selbstläufer. Da waren die Städte, die das jetzt einsetzen, auch mit dabei. Und wir haben in vielen Sitzungen einfach auch darüber diskutiert. Man muss sagen, ist jetzt leider in Corona-Zeiten eingeschlafen. Also wir haben uns regelmäßig getroffen, eigentlich zweimal im Jahr, und das war eigentlich sehr gut, dieser Austausch. Ne? Und aber daraus ist jetzt das dieser Erfolg des Masterportals eigentlich gekommen, und das finde ich eigentlich sehr gut. Und da sieht man auch, die föderale Struktur ist nicht immer ein Hemmnis. Das Wichtige ist aber auch da, dass entsprechend Kontakte hergestellt werden, auch über Länder übergreifen, und dass die Leute sich kennen. Und genau da sind so Veranstaltungen, glaube ich, wie die FOSCIS oder auch andere Veranstaltungen, Konferenzen sehr wichtig, um einfach diese Kontakte zu knüpfen, wenn es die nicht gibt schon vorher.
Genau, beim Thema Föderalismus, also du kannst gerne natürlich dein persönliches Statement noch abgeben. Ich habe nur interessiert, also ich oute mich jetzt als etwas schlecht vorbereiteter Moderator, dieses Zentrum, das sozusagen bundesweit entstehen sollte, das ist aber noch nicht weiter konkretisiert, oder?
Na, das ist im Aufbau befindlich. Mhm. Das ist beim Bundesinnenministerium angedockt. Ein anderes Projekt, was auch beim Bundesinnenministerium angedockt ist, was ich jetzt auch nochmal als Beispiel bringen wollte, ist der souveräne Arbeitsplatz für die öffentliche Verwaltung. Das ist ein Projekt, wo ich glaube, alle Bundesländer sich committed haben, dass sie da zusammen gemeinsam dran arbeiten wollen. Das findet statt unter dem Dach des Bundesinnenministeriums, aber die Bundesländer arbeiten zusammen daran, und der Gedanke ist im Prinzip, einen Verwaltungsarbeitsplatz zu entwickeln, der am Ende in der Lage ist, die Kraft und den Schwung entwickelt, um im Prinzip Microsoft Office 365 zu ersetzen. Weil alles, was man so braucht an so einem Verwaltungsarbeitsplatz, Dokumente bearbeiten, E-Mails verschicken, Nachrichten und so weiter, dass das da alles nur ausschließlich mit Open-Source-Lösungen integriert ist. Und das ist eben was, wo die Länder zusammenarbeiten, und auch beim Online-Zugangsgesetz, wo diese Verwaltungsdienstleistungen digitalisiert werden, die alle brauchen, egal ob es darum geht, die Geburt eines Babys anzumelden oder ein Auto umzumelden oder Wohngeld zu beantragen. Da, also die ein bisschen mehr sich mit dem Online-Zugangsgesetz beschäftigt haben, haben vielleicht schon mal von dem EFA-Prinzip gehört. Das ist vorhin auch schon in einem Vortrag erwähnt worden. Das Einer-für-Alle-Prinzip. Das heißt, da ist eigentlich dieses Konzept von Open Source auch schon auf einer relativ hohen Verwaltungsebene angekommen. Nämlich dieser Gedanke, hey, alle Länder und Kommunen müssen diese Verwaltungsdienstleistungen digitalisieren. Und es ergibt eigentlich keinen Sinn, dass jeder von denen mit jeder dieser Leistung wieder von vorne anfängt. Weil es ist eigentlich egal, ob ein Baby in München, in Köln oder in Stuttgart geboren wird. Eigentlich ist es ja ungefähr der gleiche Prozess. Und deswegen, also jetzt nicht das Geboren werden, sondern das Anmelden des Babys. Naja, ihr wisst schon. Ich glaube, grundsätzlich läuft das immer ungefähr gleich ab. Naja, also ohne jetzt aus eigener Erfahrung sprechen zu können. Anyways, jedenfalls diese Digitalisierungslösungen, die müssen nicht jedes Mal wieder von vorne entwickelt werden, und deswegen eine Kommune kann das machen, legt das in einem zentralen Repository ab und die anderen können das dann verwenden. Und da gibt's auch ein Beispiel, ich glaube Bremen zum Beispiel hat jetzt für diese Wohngeldbeantragung eine Lösung gebastelt und alle anderen können das jetzt verwenden. Aber das mit dem Föderalismus ist eben das Ding. Also dieses einer entwickelt das und die anderen nutzen das, ist ja total logisch. Ich würde jetzt mal voraussetzen, dass wir alle, die wir hier sitzen, sagen, ja natürlich fängt man dann nicht nochmal von vorne an, das bei Null wieder zu entwickeln, wenn jemand anders das schon gemacht hat. Das ist ja auch so der Grundgedanke von Open Source. Und jetzt ist es aber in Deutschland so, dass der Föderalismus natürlich unterschiedlichen Ländern und Kommunen ja das Recht und die Möglichkeit gibt, das zu tun, wenn sie das wollen. Und in der Praxis kann ich euch sagen, dass manche das wollen. Dann gibt es total tolle Lösungen, die in Norddeutschland entwickelt werden. Und dann, ich sag mal, im Süden der Republik sagen die, das ist ja eine schöne Lösung, die ihr da habt, aber wir können das definitiv besser. Und dann machen sie das doch nochmal komplett selber und dann haben wir konkurrierende Systeme, die vielleicht dann sogar beide Open Source sind. Ist ja gut, muss man dann gucken, was sich durchsetzt, aber Open Source löst da jetzt sozusagen auch nicht diese historischen sozialen Strukturen, dass manche Leute eben doch einen eigenen Weg gehen wollen. Aber das liegt in der Natur der Sache.
Ja, so. Ja, Mentalitäten sind dicke Bretter. Ich denke, da ist auf jeden Fall noch einiges zu bohren. Aber genau, ich glaube, da sind wir auf jeden Fall schon auf einem sehr guten Weg. Ich weiß nicht, ich guck mal rüber zu euch beiden nochmal.
In der vorherigen Frage ging es ja weniger um die Föderalismusproblematik als die Frage, was aus eurer Sicht eine gute Möglichkeit ist, Wissen und Investitionen zu teilen und die Problemstellung der Länder übergreifend zu bündeln. Das habt ihr jetzt ja schon ganz gut mit beantwortet. Und darauf aufbauend gibt's, oder anschließend eigentlich, gibt's jetzt noch eine andere Frage. Und zwar, dass häufig Open Code als Qualitätsmerkmal genannt wird und sich jetzt aber die Frage stellt, findet denn dort wirklich auch eine Qualitätssicherung statt? Ich würde das gerne erweitern, wenn nicht, wo denn ansonsten oder wie könnte das am besten abgesichert sein, dass halt auch wirklich eine Qualitätssicherung stattfindet?
Ich denke, da ist man relativ schnell wieder bei diesen bei irgendwie einer zentralen Stelle, wo man nochmal
Ja, soweit ich weiß, findet da tatsächlich sozusagen eine Prüfung statt, dass wenn jetzt Kommunen ihre Lösungen da hochladen, dass das nochmal angeschaut wird. Das gibt ja einen gewissen Rahmen und eine Struktur, dieses Open Code Repository. Das ist ja jetzt wirklich nicht wie eine Kiste, wo alle das reinwerfen, sondern und jeder kann sich was rausnehmen, sondern da gibt es auch Struktur dahinter. Es gibt zum Beispiel auch eine Liste von Open Source Lizenzen, die dafür zulässig sind. Also du kannst jetzt auch nicht sagen, hier habe ich eine tolle Lösung unter einer total verrückten Open Source Lizenz. Das funktioniert dann nicht, wenn das nicht auf dieser Whitelist zum Beispiel ist. Also dadurch wird so ein Rahmen vorgegeben. Und da werden auch noch verschiedene andere Dinge vorgegeben. Zum Beispiel, dass wenn du da eine Lösung einstellst, dass die eigentlich mit so einer S-Bomb kommen soll, mit so einer Software Bill of Materials. Passiert in der Praxis nicht. Wenn eine Verwaltung das mal macht, dann haben wir aus zuverlässigen Quellen gehört, dann freuen sich bei Open Code alle und werfen ihre Hüte in die Luft, dass das endlich mal jemand gemacht hat. Aber da gibt es eine Qualitätssicherung und eine Struktur. Also das ist jetzt nicht so der totale Wildwuchs. Und das ist auch ein bisschen der Grundgedanke von Open Code. Also häufig werden wir mit der Frage konfrontiert, ja, warum sollen die Verwaltungen das nicht einfach auf GitHub legen? Ist doch viel besser, da kann ja jeder dran so. Aber der Gedanke ist ja gerade auch zum einen, dass eben so ein bisschen Struktur und es wird nochmal drauf geguckt und es findet eine Qualitätssicherung statt, dass das einmal gegeben ist. Und dann ist ja auch wirklich der Gedanke, dass man unabhängig sein will. Und natürlich ist GitHub was von allen irgendwie verwendet wird oder verschiedene, gibt ja auch GitLab und so. Aber da ist eben der Gedanke, das ist dann wieder alles in der Hand eines Unternehmens. Und wenn die morgen früh aufwachen und sich überlegen, sie wollen das abschalten, aus welchem Grund auch immer, ja, können wir uns ja alle möglichen Szenarien vorstellen, dann ist das halt alles weg. So. Und deswegen ist eben der Gedanke, okay, Open Code wird von der deutschen Verwaltung, von der Bundesregierung mitbetrieben und da haben wir selber die Hand drauf. Das ist so ein Argument dafür.
Ich hätte vielleicht eine Gegenfrage. Sind wir uns sicher, dass bei proprietärer Software immer eine Qualitätskontrolle stattfindet?
Das stimmt, ja. Sehr gut. Ja.
Eine noch zur Community, die kam ganz am Anfang mit rein. Victoria, das ist vielleicht auch was für dich, weil du bist ja ganz doll in dieser Community-Fliege auch mit unterwegs. Ganz am Anfang kam die Frage, die eigentlich mehr eine Anmerkung ist. Nun ja, wenn eine OSM-Community nur zum Mapping-Dienstleister auf Vorgabe degradiert werden soll, wird das nicht funktionieren. Das muss irgendwie ein Win-Win geben. Also ich würde das mal so interpretieren, dass es zwangsläufig ein Win-Win gewünscht wird zwischen denjenigen, die Open Source und Open Data produzieren und denjenigen, die es nutzen. Passt auch vielleicht so ein bisschen zu denen, wie kann man diese Best-Practice-Beispiele entwickeln und darstellen. Da wäre jetzt die Frage, wie ihr das seht, wie man eben die Wertschätzung, die Wertschöpfung zurückgeben kann.
Zurückgeben an der Community oder wie genau, also wie, ich weiß nicht, also wenn es Open Source ist, ist das nicht schon dann zurück an der Community im Sinne von, dann können alle andere davon profitieren oder verstehe ich irgendwie die Frage?
Ich glaube, letztendlich hast du die vorhin schon beantwortet, ne? Also dass einfach auch, wenn sozusagen dieses partizipative Element der Community kommt, dass die Verwaltung auch tatsächlich das so von Anfang an strukturiert, dass es dann auch in die Anwendung gelangt. Also dass man da sozusagen jetzt nicht irgendwie Erwartungen schürt, ne? Und dann beteiligen sich die Leute und dann sagt man nachher, ne, abgeblockt. Also dass man da wirklich auch vielleicht sich konzeptionell vorher Gedanken drüber macht, was können wir denn mit der Community zusammen entwickeln? Gerne, also gleich. Ja. Genau, also hier, Enrico, würde ich noch kurz das Mikrofon geben und das war eine Fragenmeldung, oder? Ja, genau. Ja, gerne.
Ich wollte noch kurz darauf eingehen, vielleicht auch die positive Reaktion, dass man quasi die Daten aufnimmt und damit dann auch was macht und ein Feedback gibt, ne, quasi auf Augenhöhe mit denen kommuniziert und gegebenenfalls, wie das zum Beispiel jetzt auch Kreuzberg Friedrichshain macht, die Daten über deren Geoportal publizieren, ne? Ja. Was eben jetzt nicht reine amtliche Daten sind, sondern eben einfach aus der Community kommen und dann aber wiederum durch die Verwaltung bereitgestellt werden. Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig und da sind wir vor allem als Landesverwaltung sehr weit von entfernt.
Ich habe eine Frage. Ich habe gehört, dass die Stadt Dortmund wohl irgendwie Open Source macht. Alle nicken, also stimmt das schon mal? Mich würde interessieren, in welcher Tiefe, seit wann machen die das und wie gehen die StadtverwaltungsmitarbeiterInnen damit um? Also wie fühlen die sich damit? Also ist das toll für die oder kann da jetzt jemand irgendwas sagen? Ich weiß es nicht.
Das wäre jetzt auch meine Empfehlung gewesen.
Also Stadt Dortmund, ich kenne es im Bereich QGIS, ne? Also da sind die in der Umsetzung und setzen das als Standard-GIS ein Und das kommt eigentlich ganz gut an und läuft auch ganz gut. Und wir hatten ja von den Entsorgungsbetrieben war ja auch ein Vortrag hier, die hängen da ja auch mit drin. Ich weiß nicht, ob da vielleicht noch jemand drin hierbei ist, der vielleicht noch was dazu sagen kann. Das kam aber auch aus einer Initiative bei uns vom Regionalverband, wo wir gesagt haben, wir machen eine QGIS, wir gehen bei unserem GIS-System auf QGIS und wir schulen in der Region auch mit QGIS, haben Schulungen angeboten über Dienstleister, die wir bezahlt haben. Die haben gesagt, sie sind rumgefahren, haben Schulungen gemacht in den Kommunen. Und das kam dermaßen gut an, dass die Stadt Dortmund zum Beispiel gesagt hat, okay, wir setzen unser altes GIS-System, was nicht mehr auf dem Stand der Technik ist, setzen wir um und setzen auf Open Source da. So weit bin ich nicht in der Tiefe, wüsste ich jetzt nicht. Ich bin halt nur mit den Geodatenhaltestellen in Kontakt.
Mir ist gerade eben noch ein ganz kurz nochmal. Also das fand ich jetzt auch vom Regionalverband Ruhr, fand ich zum Beispiel auch eine sehr schöne Wertschätzung, wenn wir jetzt so aus unserer Community herausdenken, dass ihr den QGIS-Anwendertreffen bei euch veranstaltet habt. Das fand ich einfach total super. Und das ist ja auch eine Form sozusagen, wie öffentliche Verwaltung sozusagen der Community was bieten kann, indem man einfach sagt, wir bieten euch eine Plattform, euch zu treffen, euch auszutauschen, in Kontakt zu kommen. Also das finde ich einfach auch ein total super Ansatz, zu sagen, okay, wir schaffen hier einfach Raum für Open Source, für Austausch und werden auf die Weise aktiv.
Genau, das ist unser wichtiges Merkmal eigentlich im Geonetzwerk, Austausch schaffen und mit Augenhöhe mit unseren Kommunen zu reden und auch mit allen Mitgliedern.
Ja, sehr schön. Bitte.
Ich wollte nur ganz kurz sagen, ich verfolge das seit ein paar Jahren. Dortmund ist schon seit vielen Jahren ganz vorne, wenn es um diese Smart City Entwicklung geht. Ich glaube, die waren damit so die Early Adopter und das umfasst ja ganz viele Dinge, nicht nur QGIS, sondern auch Ladeinfrastruktur und Stadtmobiliar, das WLAN hat und lauter solche Dinge. Ich kann nicht für die Leute da sprechen, aber ich glaube, wenn man so ein Early Adopter ist, dann ist man auch vielleicht von so einem Stolz erfüllt, dass man sagt, wir gehen hier voran, wir machen was als erstes. Aber wie gesagt, bin ich auf Dortmund.
Ja, wenn jemand noch was zu dem Thema sagen will, also ansonsten, wir sind fast am Ende. Okay, die wollen wir natürlich nicht untergehen lassen, bitte.
Ja. Geht es hier? Nichts hören, ja. Ich habe eigentlich gar keine Frage, ich habe eher eine Anregung, und zwar zum Thema Qualitätssicherung. Da fiel das Wort SBOM, Software Bill of Materials. Und das könnte doch eigentlich auch Teil der Ausschreibung sein, dass man das von dem Auftragnehmer verlangt, dass der dieses S-Bomb zu liefern hat. In den Vereinigten Staaten ist es beispielsweise schon gesetzlich festgelegt, dass der Auftragnehmer das entsprechend mitliefern muss. Und das könnte gegebenenfalls dann ja schon, wenn es so verpflichtend ist, dann schon einen Überblick geben, ne, welche Komponenten da sind und sowas. Und man könnte zumindest schauen, ist die Software sicher, aus welchen Komponenten besteht sie und so weiter.
Ich kann sagen, das kommt auch in Deutschland. Also wir reden ja ganz viel mit den Ministerien und mit der Bundesregierung und so. Und gerade im Bundesinnenministerium sind die da auch schon relativ weit. Und das wird jetzt nicht mehr lange dauern, bis das auch gefordert wird tatsächlich.
Gut, dann wir sind wirklich am Ende. Ich hätte noch vielleicht eine kurze Sache, wenn jemand nochmal sagen kann, wie kann man selbst aktiv werden? Können wir jetzt aber vielleicht auch angesichts der Zeit kurz halten, wenn jemand nochmal da ein Statement dazu abgeben möchte. Ansonsten würde ich dann gleich nochmal die beiden Mitglieder der Arbeitsgruppe noch auf die Bühne bitten, um eine letzte Ankündigung zu machen.
Ich würde einfach dafür werben, werd bei uns Mitglied, weil wir haben eine tolle Working Group zum Thema Beschaffung. Wir reden mit interessanten Leuten in Ministerien und wir haben tolle Ideen. Und ich glaube, mit uns kann man viel bewegen.
Genau.
Vielen Dank für das Interesse hier. Wir sind auch zukünftig weiter mit Open Source Software unterwegs und versuchen unsere Kommunen da auch mit ins Boot zu nehmen. Und das nächste Thema bei uns ist echt digitaler Zwilling, Smart City und das auf regionsweise auszurollen. Und ich denke, wir haben da interessante Partner, die auch gerne daran partizipieren. Und ich hoffe mal, dass das dann auch ins Rollen kommt mit Open Source Software bei uns weiterhin.
Ja, auch von mir nochmal vielen Dank für die Einladung, auch wenn ich nicht viel zum Open-Source-Ökosystem sagen konnte. Das gerne aber nochmal nachlesen. Dort auch gerade an EntscheidungsträgerInnen in der Verwaltung, aber auch an jeden, der in der Open-Source-Community aktiv ist, glaube ich, also hoffe ich, ganz sinnvoll, nochmal da die Strukturen, die Beziehungen und die Entitäten nochmal auf einem Überblick zu sehen.
Ich würde einfach wiederholen, also wer im Kontext Berlin aktiv werden will, diese Schnittstelle Verwaltung und Open Source, dann komm gerne zu unserem Developers Meetup am 18. April.
Oder direkt einfach zu uns in die Verwaltung. Ja, genau.
Eine aktive Arbeitsgruppe.
So sieht man dich, glaube ich, nicht, oder?
Achso, ja, wir vom Foskis haben eine aktive Arbeitsgruppe zu diesem Thema. Die ist jetzt schon mehrfach angesprochen worden. Also Open Source Software in Ausschreibungen von öffentlichen Verwaltungen. Da sind wir jetzt seit etwas über einem Jahr am Arbeiten daran, haben eine Handreichung, sind dabei eine Handreichung zu entwerfen, zu entwickeln. Die steht auf einem GitLab-Account für jeden zugänglich. Vom Foskis, da kann jeder seine Bemerkungen dazu schreiben an uns und wir freuen uns, wenn von hier aus einige dann mit zur Arbeitsgruppe kommen. Das nächste Treffen ist am 30.03. Findet virtuell statt über Jitsi und die Adresse ist auf den Wiki-Seiten des Foskis zu sehen. Wir freuen uns, wenn ihr euch beteiligt und auch ansonsten, wenn ihr uns schreibt, die Kollegen, die im Chat geschrieben haben, dass sie gern Beispiel haben wollten, bitte schreibt gerne, wir wollen demnächst relativ ist, weil wir machen das auch ehrenamtlich, also wir hoffen, dass wir das noch im Laufe des Jahres schaffen, noch einen Workshop machen zur Erstellung von Leistungsbeschreibungen, worauf da zu achten ist. Von daher kommt gerne dazu, beteiligt euch, macht mit. Danke sehr.
Also. Ja, dann nehme ich mir das Schlusswort, mache gleich die nächste Einladung. Wir haben jetzt gleich unsere Foskis-Mitgliedversammlung. Kann man auch zuhören, das muss dann zugelassen werden, aber das wird in der Regel dann auch zugelassen. Wer noch nicht Mitglied ist, kann ja auch spontan Mitglied werden. Also lohnt sich auf jeden Fall. Also ich bin das auch seit ein paar Jahren und es macht einfach Spaß. Bleibt mir nur noch euch allen zu danken. Also ganz toll. Ich finde, wir haben wirklich schöne Einblicke bekommen, ganz viele verschiedene Perspektiven. Toll, dass ihr mitgemacht habt. Vielen Dank dafür. Und ich wünsche euch und natürlich auch euch im Publikum noch ganz viel Spaß bei dieser Foskis und schön, dass wir wieder in Präsenz zusammenkommen.